Guten Morgen, ihr Lieben. Ich schaue mal so in die Runde, damit ich weiß, zu wem ich heute predige. Damit der Weitwinkel ist sonst immer ein bisschen kleiner. Ich grüße euch und freue mich nach der zweiwöchigen Pause bzw. dem Reisedienst im Predigen heute in der Predigtreihe Jesus im Alten Testament finden, heute die Suche im Buch Hiob fortzusetzen. Bevor wir das tun, möchte ich im Glauben wirklich bekennen, dass Jesus die Autorität ist, dass er derjenige ist, der uns dieses Buch öffnet und offenbart. Und auch wenn wir schon gebetet haben, ich muss es tun. In meinem Herzen drängt es mich, bevor ich predige, zu beten. Von daher, wer dieses ausdrücken möchte, darf gerne aufstehen. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du dich verherrlichst in deinem Wort, dass du dich verherrlichst in der Predigt, Jesus Christus, dass wir, wenn wir dein Wort aufschlagen, eben die Herrlichkeit deiner selbst dort sehen und die Herrlichkeit deines Wortes. Das vermagst du zu tun. Jesus, du hast selbst gesagt, dass du denen, den du willst, es zu erkennen geben lässt. Und so will ich auch bitten, Herr, dass du heute willst, dass du uns heute die Erkenntnis schenkst, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, wenn wir dein Wort aufschlagen, dass wir darin das Evangelium sehen. Danke dafür, dass du uns auch dieses Buch Hiob gegeben hast, um darin deine Herrlichkeit zu sehen. Rede dadurch zu uns, Jesus. In deinem wirklich herrlichen Namen will ich es bitten. Amen. Wir haben eben in dieser Predigtreihe Jesus im Alten Testament angefangen, Jesus nach dem Leiden Jesu zu suchen. Ich habe euch in das Buch Hiob mit hineingenommen in den letzten oder vor zwei Sonntagen. Was ist die Botschaft von diesem Buch Hiob? Normalerweise lese ich vorher ein paar Verse an, über die ich predige. In dem Fall ist es etwas schwieriger. Ich muss euch so mit hineinnehmen. Was ist die Botschaft des Buches Hiob? Es geht da nicht grundsätzlich um das Leiden der Menschheit, sondern es geht um das Leiden eines Menschen. Und dieser Hiob, der als Vorbild für das Leiden Jesus Christus im Buch Hiob uns vorgestellt wird, wird uns als der leidende Gottesknecht da vorgestellt. Das ist im Wesentlichen. In diesem Buch wird der Frage nachgegangen oder die Antwort auf diese eine Frage gestellt. Wie kann es sein, dass derjenige, der vor Gott gerecht ist, der keine Schuld und keine Sünde hat, wie kann es sein, dass er leidet? Da stimmt was nicht. Und da gibt es drei Freunde, die repräsentativ für die Weisheit dieser Welt stehen. Die kommen an ihre Grenzen, die kommen wirklich auch zum Schweigen. Sie können keine Antwort darauf finden. Wie kann es sein, dass ein vor Gott gerechter Mensch Leid erträgt und dahingegeben wird? Die Weisheit der Welt kommt zum Schweigen, sie kann es nicht beantworten. Weil die Frage nur in Jesus Christus zu beantworten ist. Nur da verstehen wir, wie kann es sein, dass einer, der von Gott gerecht ist, auch leiden muss und leiden wird. So, das ist die Botschaft im groben Ganzen von dem Buch Hiob. Diese Botschaft und dieses Ringen um diese Frage wird entfaltet auf eine herrliche, poetische Art und Weise über 42 Kapitel in diesem Buch. Das Herzstück dieses Kapitels oder ich sag mal, die Mitte und die große Botschaft in diesem Kapitel wird von Kapitel 2 ab Vers 11 bis Kapitel 42 bis Vers 6 entfaltet. Also 40 Kapitel wird dieser Frage nachgegangen. Und je länger das da entfaltet wird, umso mehr schweigt die Weisheit der Welt. Selbst Hiob kommt irgendwann mal an den Punkt, wo er sagt, ich lege meine Hand auf meinen Mund und jetzt rede ich nicht mehr. Es gibt keine Antwort. Man kommt zu keinem Ergebnis. Warum? Weil dann Gott kommt. Und im Angesicht der Offenbarung Gottes schweigt dann der Mensch. Er hat nichts mehr zu sagen, er hat nichts mehr zu entgegnen, er findet keine Antwort. Gott redet, Gott offenbart sich. So dieses, das ist so, ja, wenn ich sage, das Herzstück von Hiob ist eine kunstvolle Anordnung, dieses Ringen mit dieser Frage. Ineinander verwoben, mit vielen poetischen Bildern wird dieser Frage nachgegangen. Aber um dieses Ringen richtig einzuordnen und zu verstehen, müssen wir die Rahmengeschichte kennenlernen. Und die wird in einem Prolog, das ist ein Einstieg in den ersten zwei Kapiteln, und einem Epilog, das heißt einem Schluss, zusammengefasst. Das ist wie eine kleine Geschichte, wie eine Rahmengeschichte. Wir könnten Kapitel 1 und 2 lesen, bis Kapitel 2 bis 10 und dann einen Sprung in Kapitel 42, Vers 7 gehen, und uns wird das wie eine Geschichte vorkommen. So, es wird uns eine vorgestellt in dem Prolog, in den ersten zwei Kapiteln, die sehr, sehr lehrreich sind und sehr wichtig sind. Und wir werden uns miteinander durch diese zwei Kapitel durcharbeiten. Uns wird uns vorgestellt der Gottesknecht, uns wird der Gerechte vorgestellt und uns wird auch der Grund dafür gegeben, warum er leidet. Wir bekommen einen Einblick in den Himmel. Und wir bekommen auch einen Einblick und die Information, warum leidet der Gerechte. Und diesen Grund, dieser Grund, der ist erstaunlich. Und weil es nichts mit Hiob selbst zu tun hat. Es hat nichts mit seiner Sünde zu tun. Es hat nichts mit seiner Ungerechtigkeit zu tun. Sondern der Grund wird im Himmel gesucht. Und wir werden hineingenommen in die himmlische Szenen. Und wir sehen, oder uns wird offenbart, dass der Grund für das Leiden eines Gerechten auf der Erde etwas mit dem zu tun hat, was im Himmel passiert ist. Und da begegnet uns der Satan. Und wir lernen, dass der Auslöser und das, was mit Hiob auf der Erde passiert, eine Auswirkung von dem hat, was eigentlich mit dem Satan oder das, was im Himmel passiert. Und das ist eine sehr, sehr wichtige, ein wichtiger Hinweis, ein wichtiger Einstieg, um das Ringen zu verstehen. Denn die Weisheit der Menschen, die sucht das Problem bei den Menschen selbst, die sucht das Problem bei Hiob in seinem Verhalten, in seine Sünde oder seine Ungerechtigkeit. Aber das Buch Hiob beginnt ganz anders und sagt, der Grund, warum Hiob so leidet, das hat was mit dem zu tun, was im Himmel zuerst passiert ist. So werden wir hineingenommen, und in gewisser Weise wird das Leben Hiobs und das, was Gott mit Hiob tut, eine Gegenstandslektion für den Himmel. Dieser Gedanke ist uns hoffentlich nicht fremd, und Paulus lehrt uns im Epheserbrief, Kapitel 3 zum Beispiel, dass Gott sein Wesen und sein Handeln und seine Gnadenerweise an der Gemeinde tut, um der Himmelswelt etwas beizubringen. Wir haben bei Petrus, beim Studium des Petrusbriefs gelernt, dass der Petrus, Kapitel 1, Vers 9 folgende, dass das, was Gott durch die Propheten offenbart und die Gnade, die er erwiesen hat, dazu beiträgt, dass das sind Dinge, die die Engel begehren, hineinzuschauen, Engel, die nur darüber staunen können. Das heißt, Gottes Handeln mit den Menschen hat viel damit zu tun, dass es eine Gegenstandslektion für die himmlische Welt ist. Andersrum, das, was in den Himmel passiert, hat Auswirkungen auf das, was auf der Erde passiert. Das, was auf der Erde passiert, hat Auswirkungen auf das, was im Himmel passiert. So, dass wir werden da mit einem Prolog, mit den ersten zwei Kapiteln, wird uns eine Geschichte erzählt, die uns, wie gesagt, einen Rahmen schafft, uns eine Einordnung gibt, damit wir diese vielen, vielen weiteren 40 Kapitel, 40 Kapitel, die dann folgen, richtig deuten können, richtig verstehen müssen. Also, wir haben im Himmel den Teufel, wir haben den Satan, und das, was damit zwischen ihm und Gott passiert, hat Auswirkungen auf den Gottesknecht. So, das ist der Grund. Da ist der Grund zu suchen, um jetzt den Gedanken schon ein bisschen zu entfalten. Die Folge und der Grund, warum der Gottesknecht leidet, ist nicht seine Sünde, sondern die Sünde, die ihren Ursprung wo fand? Im Himmel. Das hat was mit dem Sündenfall und nicht nur auf der Erde, sondern es hat was mit dem Sündenfall im Himmel zu tun. Das ist weit mehr, das Heilshandeln und der Ratschluss Gottes ist weit größer. Und was Gott da an Hiob und durch Hiob zeigt, nimmt uns in weit größere Pläne mit hinein. Und darum, die Menschheit, die hat diesen Blick nicht. Die Weisheit der Welt, die hat diese Dimension nicht, die hat nicht diese Erkenntnis, die versteht nicht, was Gott tut, warum er das tut, für wen er das tut. Und sie rätseln und sie überlegen und sie kommen an ihre Grenzen. Gott muss sich offenbaren. Und deswegen sagt Gott letztendlich, wer verdunkelt meinen Ratschluss ohne Erkenntnis? Wenn wir nicht verstehen, was Gott tut, wenn wir nicht verstehen, wie Gott handelt, warum, dann sollten wir unseren Mund halten, dann sollen wir Hiob die Hand auf den Mund legen und sagen, okay, ich habe da keinen Einblick, ich verstehe es nicht. Und bevor wir unsere eigene Weisheit und unsere eigene Überlegung und unsere eigenen Rückschlüsse ziehen, sollten wir auf Gott hören. Warten, bis er kommt, warten, bis er sich offenbart und warten, bis er uns das erklärt. Das Herrliche im Buch Hiob, es ist nicht so, dass wir nicht wissen, warum Hiob das nicht erlebt. Wir bekommen in den ersten zwei Kapiteln bekommen wir einen Epilog, wir bekommen einen Grund, warum leidet Hiob. Nun, wusste das Hiob? Wir wissen es nicht genau, aber das ist nicht das Entscheidende. Es ist nicht das Entscheidende, ob Hiob wusste, was dann passiert in der Himmelswelt, um seinetwillen oder andersrum. Ich glaube, ich persönlich, dass er es wusste. Wir haben das nämlich hier in der Bibel. Es ist geschrieben, wie bei Jona. In gleicher Weise, es ist geschrieben. Ich weiß, dass manche diskutieren, wer hat es geschrieben? Hat Hiob selbst geschrieben? Hat es vielleicht Elihu geschrieben, die junge Weisheit? Oder, wie die Hebräer und die Rabbiner glauben, Moses hat geschrieben. Dass Mose dieses Buch Hiob geschrieben hat, ist der Autor von Buch Hiob. Das ist aber nicht entscheidend. Das Entscheidende, Gott hat es offenbart. Und er hat den ganzen Ratschluss uns offenbart. Wir können es verstehen. Das ist ein Privileg. Uns ist es gegeben. So, die ersten zwei Kapitel sind sehr wichtige Kapitel. Sie nehmen uns hinein in dieses Buch und erklären uns, warum das passiert, was passiert. Was geschieht da? Was ist der Hintergrund von all diesen Ereignissen? Ich denke, das ist gut, dass wir das begreifen. Warum erlaubt Gott, dass Hiob geprüft wird? Warum erlaubt Gott, dass solche Dinge an Hiob passieren? Das hat den Hintergrund, Gott hat einen Plan damit. Er hat einen Ratschluss damit. Er verfolgt ein Ziel. Habt ihr euch gefragt, warum hat Gott erlaubt, dass die Schlange, der Teufel im Garten Eden kam und Eva und Adam verführte? Warum? So, wieso dürfte er hingehen und versuchen? Gott verfolgt einen Plan damit. Und hier werden wir in den Ratschluss Gottes mit hineingenommen. Dieser Einstieg, diese Geschichte, also offenbart uns den Grund, warum der Gerechte leiden muss. Und die letzten Verse, sind nur 10 Verse, Kapitel 42, zeigt uns den Abschluss davon. Es zeigt uns das Ergebnis oder man Epilog. Und da geht es darum, was ist die Frucht für sein Leiden? Ein herrlicher Abschnitt. So, am Anfang der Grund, warum leidet der Gottesknecht? Und er wird uns vorgestellt und den Grund für sein Leiden wird uns gegeben. Und dann wird uns der Ausgang gezeigt und dann sehen wir, was bringt dieses Leiden? Was bringt diese Frucht? Und das ist Evangelium pur. Da wird dieser Gottesknecht zum Hohepriester, der stellvertretend für seine Feinde Fürbitte tut, der für sie opfert und letztendlich sie rettet. So schließt sich das Leiden des Gottesknechtes ab, der leidet um Gottes Willen. Warum? Damit er für die Feinde Fürbitte tut. So, das ist der Rahmen, das ist die Rahmengeschichte. Und dazwischen ist die Frage, wie kann es sein aber, dass ein Gerechter leidet? Das wird dann entfaltet. Könnt ihr mir soweit folgen? Ich hätte gerne das in einem Schaubild euch dargestellt, aber da muss ich jetzt mit Worten ein bisschen zeichnen. Und ich hoffe, ihr könnt diese Zeichnung vor eurem Geiste das erkennen. Also zusammenfassend können wir sagen, dass das Buch Hiob, und nicht nur das Buch Hiob, sondern die Person Hiob selbst, ein Typus auf Christus ist, und zwar auf den wahren Gottesknecht. Und es ist nicht Hiob, der Gottesknecht ist, sondern Jesus Christus ist der wahre Gottesknecht. Aber an dem Leben von Hiob wird diese Wahrheit und Gottes Ratschluss vorausgeschattet, uns voraus gelehrt. Genau in gleicher Weise ist auch Jesus Christus der wahre, vollkommene Gerechte. Er ist nicht nur der wahre Gottesknecht, er ist auch der wahre, vollkommene Gerechte und der wirklich wahrhaftig ohne Schuld gelitten hat. Das ist der einzige wahrhaftige Gottesknecht, der ohne Grund gelitten hat, ist nicht Hiob. Er ist nur ein Schatten und Bild. Es ist Jesus Christus, der Wahrhaftige ist. Lasst mich euch kurz in Erinnerung holen, damit wir diese Wahrheit dann im Buch Hiob auch entdecken. Denn vom Neuen Testament verstehen wir das Alte Testament. Das ist ja der Sinn der ganzen Reihe. Das Neue Testament hat die Deutungshoheit über das Alte Testament. Und wir müssen das in gewisser Weise im Hinterkopf haben. Was steht über den leidenden Knecht im Neuen Testament. Wenn wir das Buch Hiob lesen, damit wir das auch, jetzt habe ich mir sogar hingelegt zum Starten, die Stoppuhren vergessen zu drücken. Ich habe gerade 5 Sekunden gepredigt. Nicht schlecht, so habe ich es gern. Entschuldigung. Lass uns erinnern, wir haben uns Markus-Evangelium angeschaut und vor allem je näher wir dem Ende vom Markus-Evangelium kamen, haben wir genau das gesehen. Jesus Christus, ja, die Schriftgelehrten, Pharisäer, die Heiden, alle, die für die Weisheit der Welt stehen und sie in ihm einen sündigen Menschen sahen, in ihm einen Rebellen, in ihm einen Götzenlästerer und sie versuchten, ihn von seiner Schuld zu überführen. Sie sagten immer und immer wieder, du bist schuldig und sie suchten bei ihm permanent, was könnten sie finden, wo fehlt er, wo hat er gesündigt gegen Gott, gegen das Gesetz, gegen die Ältesten. Und sie fanden nichts, oder? Und immer wieder suchten diese Menschen die Schuld. So wie die Hiobs Freunde in all diesen Redezyklen, die haben immer danach geguckt, Hiob, da ist Schuld, du musst Schuld haben, du musst Schuld haben, du musst Schuld haben. So haben die Schriftgelehrten, Pharisäer, der Pilatus, stellvertretend für die Weisheit der Welt, sie standen da und suchten permanent, du kannst nicht unschuldig sein, da muss doch irgendetwas sein. Und es wurde nichts gefunden. Und je länger es sich zuspitzte, je mehr sie suchten und sie nichts fanden, was steigerte sich? Hass auf ihn. Sie fingen an zu verleumden, sie fingen an ihn zu verspotten, letztendlich ins Gesicht zu schlagen, ihn anzuspucken, am Ende letztendlich bei dem wahren Gottesknechten auch zu töten. Und nicht nur, dass die Weisheit der Welt ihn nicht überführen konnte und ihn verspottete dafür, weil sie nicht glauben wollte. Sie standen da am Kreuz und was sagten sie? Ja, wieso hängst du denn am Kreuz? Wieso leidest du? Wieso wurdest du so gepeinigt? Wenn Gott für dich ist, wenn du gerecht wirst, würdest du denn verflucht am Kreuz hängen? So, wenn Gott für dich ist, wo ist er? Wieso rettet er dich nicht? Du kannst nicht unschuldig sein, denn kein Verfluchter wird dann, wer am Kreuz ist, ist verflucht. Du kannst nicht gerecht sein, wenn du am Kreuz hängst. Die ganze Argumentation im Markus-Evangelium läuft darin, um zu beweisen, Jesus muss doch eine Sünde haben. Und darum war das Ziel doch von ihnen, Jesus ans Holz zu hängen, um für alle deutlich zu machen, er ist nicht sündlos, er muss verflucht sein. Bis dahin, dass Jesus in der tiefsten Not was ausschrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So, dieser wahre Gottesknecht, der wirklich wahrhaftig ohne Schuld war, war von allen verachtet, von allen verlassen, sogar von Gott dahingegeben. Das ist der wahre Gottesknecht. Das Gleiche finden wir doch im Hiob. Das finden wir da sehr viel davon im Hebräerbrief. Ich erinnere euch nur ganz kurz, damit wir diese Gedanken im Hinterkopf haben, wenn wir das Buch Hiob studieren und uns durcharbeiten und das alles da wiederentdecken. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, ist die Rede von Jesus als dem Hohepriester, oder? Ich reiß nur diese Gedanken an, die Stellen sind euch bekannt und ich werde dann in anderen Stellen euch bitten, die Bibel mit mir aufzuschlagen. In Hebräer, Kapitel 4, Vers 15 heißt es, in allem in gleicher Weise versucht wie wir, das heißt, er musste die gleichen Prüfungen durchmachen, er wurde permanent in Frage gestellt, aber ohne Sünde. Es gibt keine Sünde bei ihm. Er ist wirklich, sein Leiden und seine Versuchungen waren wirklich grundlos. In Kapitel 5 heißt das, dass er in den Tagen seines Fleisches mit Flehen und Bitten und Tränen Gott anflehte. Und dann heißt es, um seiner Gottesfurcht wurde er dann erhöht. Er wird als der Gottesfürchtige dargestellt. Und weil er an Gott blieb und weil er gottesfürchtig war, hat Gott ihn erhöht. Der Lohn kam, er war gottesfürchtig. Und dann heißt es weiter, obwohl er Sohn war, litt er an allem und lernte den Gehorsam. Und dieser Hinweis, obwohl er Sohn war, wessen Sohn? Ja, Gottes Sohn. Wie kann es sein, dass er, obwohl Gottes Sohn, ohne Sünde war, wie konnte er leiden? Dieser Sohn Gottes, der Gerechte, musste leiden. Das ist die spannende Frage. Und in Hebräer 12, das ist ein herrlicher Abschnitt, dass wir uns auf Christus ausrichten, ab Vers 2 und 3, heißt es, dass er die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete. Und dann heißt es, so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Ich finde, dass diese Aussage, wir kommen eine, das so gut zusammenfasst, was wir im Buch Hiob haben. Der so einen großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldete. Was bedeutet das? Sie haben permanent ihm gesagt, du bist schuldig, du bist schuldig, du bist schuldig. Und er hat es erduldet, diesen Widerspruch. Das Zeugnis des Testaments ist klar. Jesus litt als der wahrhaft Gerechte, als der wahrhaft ohne Sünde, für uns und aber wurde permanent in Frage gestellt und man hat gesagt, du kannst nicht Sohn Gottes sein, du kannst nicht sündlos sein, du musst Fehler haben. Es hat einen Grund, warum du so leidest. Es hat einen Grund, warum Gott dich verlassen hat am Kreuz. Es hat einen Grund. Der Grund waren natürlich nicht wir, der Grund war er, obwohl wir ganz genau wissen, dass es nicht so ist. Das Alte Testament hat diesen leidenden Gottesknecht und seinen Weg und diese Verschmähung, Verwerfung, hat es in vielerlei an vielerlei Stellen hat das vorausgeschattet, verheißen. Hiob ist ein Buch von denen, die dieses Ziel haben. Neben anderen Stellen ist es ein ganzes Buch, das dieses Thema aufgreift und ein komplettes Buch, das dieses Thema entfaltet. Das Leiden eines Gottesknechts, der eigentlich vor Gott gerecht ist. Ein ganzes Buch wird dafür verwendet, nicht ein paar Stellen. Lasst mich euch noch zeigen, als Beispiel an zwei, drei anderen AT-Stellen, die in gleicher Weise dieses Thema wie im Buch Hiob veranschaulichen. Und Stellen, die wir gut kennen, und weil wir sie gut kennen, sind sie für uns klar. Und umso einfacher wird es sein, dann im Buch Hiob diese Dinge zu entdecken. Psalm 22 ist euch ein Begriff. Das ist doch der Leidenspsalm schlechthin. Ich will euch nur Vers 2 vorlesen. Ab jetzt könnt ihr mit mir aufschlagen. Wie brav ihr seid, ist unglaublich. Wirklich vorhin nicht mit aufgeschlagen. Psalm 22, Vers 2. Beginnt so und der Ausspruch macht klar, um wen es hier geht. Da heißt Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir verstehen das. Das ist eben die Frage. Wieso verlässt Gott ihn? Wieso? Das ist die Frage. Ist Schuld da? Ist keine Schuld da? Und dann heißt es, schaut mal, fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Vers 3, mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Es ist ein Ringen. Wie kann es sein? Warum hast du mich verlassen? Geht mit mir in Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat auf den Herrn gewälzt. Er rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Darum geht's. Die Leute kommen und die spotten. Und die sagen, du sagst, Gott ist für dich. Du sagst, du bist gerecht. Warum hat er denn dich verlassen? Wenn du dich auf Gott verlässt, wenn Gott von dir so hoch denkt und von dir sagt, du bist gerecht, warum rettet er dich nicht, wenn du leidest? Warum rettet er dich nicht in deiner Not? So das, die Thematik, das ist genau das, was im Buch Hiob uns entfaltet wird. Geht mit mir in Psalm 69. Ihr habt schon Angst gehabt, dass ich den ganzen Psalm lesen werde, gell? Nein, heute nicht. Psalm 69. Schaut mal in Vers 5 nur. Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die mich ohne Ursache hassen. Mächtig sind die, die mich vernichten wollen. Meine Feinde sind sie ohne Grund. Was ich nicht geraubt habe, soll ich denen erstatten? Genau die gleiche Thematik. Das, was ich erlebe, ist ohne Grund. Und sie hassen mich ohne Grund. Und ich soll ihnen das erstatten, was ich gar nicht geraubt habe. So, ich bin nicht schuldig. Die ganze Thematik ist immer mit, ich bin nicht schuldig. Und die sagen, doch, du bist schuldig. Und sie hassen mich sogar dafür. Die Freunde Hiobs, die ereifern sich am Anfang sind sie so lieb zu ihm. Und am Ende, die hassen ihn. Wir werden das, wenn wir durch diese Reden durchgehen, wir werden das miteinander entdecken. Was ist der klassische Text, wenn man sich über den leidenden Gottesknecht Gedanken machen muss? Das ist Jesaja, oder? Und da möchte ich euch nur ganz kurz, ich hoffe, wenn ich jetzt sage, schlag mit mir Jesaja und ihr denkt nicht schon wieder Jesaja 53, es sollte für uns sagen, oh, wieder Jesaja 53. Es ist natürlich einer der zentralen Stellen und auch da, in gleicher Weise, wie hier über den leidenden Gottesknecht geredet wird, werden wir das im Buch Hiob miteinander entdecken. Auch da nur ein paar Verse möchte ich euch anlesen. Schaut mal, 52, Vers 13 und 14. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Also Gott sagt, er wird richtig handeln. Gott lobt ihn für das, wie er sich verhält und was er tut. Und dann sagt er, er wird erhoben und erhöht werden und sich hoch und hoch sein. Das heißt, Gott verspricht ihn, weil er einsichtig ist, weil er versteht, macht ihn Gott groß. Das Ende wird herrlich sein, aber bevor das herrliche Ende kommt. Vers 14. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Menschen und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Es ist die Rede, bevor die Erhöhung kommt, kommt die Entstellung. Wir denken sofort an Hiob, wie in dieser Asche da sitzt und voller Geschwüre da ist. Entstellt, so entstellt, dass die Menschen, die können nicht mal hinschauen, so eklig ist es das Ganze. Guckt mal in Vers, in Kapitel 53, in Vers 3. Er war verachtet und von Menschen verlassen, ein Mann mit Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Nochmal, hier ist nicht die Rede von Hiob. Nicht, der denkt, oh, eine Prophezeiung auf Hiob. Es ist die Rede von dem leidenden Gottesknecht. Aber genau so wird nämlich das Leben Hiob beschrieben. Warum? Weil auch Hiob ein Bild für den leidenden Gottesknecht ist. Mit gleichen Begrifflichkeit, mit gleichen Ereignissen, in gleicher Art und Weise schattet Hiob genau das vor, was Jesaja über Jesus Christus gesagt hat. Geht mit mir in Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. So, er hat es für uns getan, als der Hohepriester, aber was denken die Menschen? Oh, Gott schlägt ihn. Oh, Gott bestraft ihn. Warum? Er hat Schuld. Das ist die Perspektive von Menschen. Von Gott geschlagen. Ja, Gott hat es getan. Ja, aber eigentlich tat er es für uns. In Vers 6, wir irrten alle umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unsere Schuld. Wer hat ihn geschlagen? Der Herr. Warum schlägt der Herr seinen Knecht, der Erkenntnis hat, der hoch erhoben wird? Warum? Das ist die Frage, die behandelt wird. Schaut mal in Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu schlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wer ist der Urheber des Leidens von dem Gottesknecht? Wer ist der eigentliche Verantwortliche für das Leiden des Gottesknechts? Der Herr selbst. Es ist der Herr, der das tut. Warum lässt Gott seinen Knecht leiden? Warum gefällt es Gott? Nicht, dass Gott da jubelt und sagt, das macht mir Spaß. Was ist das Gefallen Gottes? Also warum macht er das? Liebe Geschwister, das ist die Frage. Warum lässt Gott seinen Sohn leiden? Warum hat es Gott wohlgefallen, diesen Weg zu wählen? Nun, wir verstehen das. Wir begreifen es um unsere Schuld willen. Aber die Welt begreift es nicht. Die Freunde Hiobs begreifen nicht. Wie kann es sein? Und Hiob ist eine Illustration. Hiob ist ein Schatten und Bild auf diese eine Wahrheit, die ihm beigebracht wird. Und schaut mir, wie das Gotteslied in Jesaja endet. Ich lese euch Vers 12 am Ende. Der letzte Satz. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das gleiche Ende wie bei Hiob. Und er hat dann am Ende Fürbitte getan. Wiederum eine Hinführung auf Jesus Christus, der gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben im Alten Testament dieses Leiden des Gottesknechtes, der ohne Schuld, ohne Sünde, von Gott aber behandelt wurde, als ob er Schuld und Sünde hat. Wir haben das in vielen Stellen der Bibel und genauso verhält sich das auch im Buch Hiob. Genau das ist auch die Botschaft vom Buch Hiob. So, das Buch Hiob selbst ist eine Illustration und Hiob ist ein Typus auf Christus hin. Jetzt wird Zeit, das Buch Hiob aufzuschlagen. Ich hoffe, spätestens alle, die auch jetzt sich zu dieser Predigtreihe hinzugeschalten haben oder heute zum ersten Mal dabei war, seid, habe ich euch jetzt gedanklich auch dazu abgeholt. Gehen wir in das Buch Hiob und wollen diese Wahrheit miteinander entdecken. Die ersten zwei Kapitel, wie gesagt, geben uns diese Rahmengeschichte und nehmen uns da in diese Wahrheit mit hinein. Aufteilen können wir diesen Prolog, der uns jetzt den Grund für das Leiden, das ungerechte Leiden des Gottesknechtes aufzeigt, können wir folgendem in drei Gliederungspunkte, ob das drei Punkte für die Predigt werden, wird sich zeigen, aber das sind drei Gliederungspunkte. Zuerst wird uns der Hiob vorgestellt. In den ersten fünf Versen wird uns gesagt, wer ist dieser Hiob? Und wir, wenn wir das heute tun, und das machen wir gleich, werden wir sehen, in welche herrliche Art und Weise Hiob als Typus auf Christus uns hier vorgestellt wird. Dann wird uns gezeigt, nämlich, dass dieser Hiob, der von Gott oder der uns als der Gerechte dargestellt wird, wird diese Gerechtigkeit wird nun bewiesen. Uns werden zwei Beispiele seiner Gerechtigkeit gezeigt. Uns werden zwei Beispiele seiner Sündlosigkeit gezeigt. An zwei Prüfungen. Zwei Szenen, die sich abwechseln zwischen Himmel und Erde, werden uns vor Augen gemalt, an denen wir sehen, doch Hiob ist wirklich gerecht gewesen. Wir können die Verse ab Kapitel 2, ab Vers 11 nicht lesen und die Argumentation der Freunde nicht verstehen, wenn wir das nicht hier haben. Wenn wir das nicht hier hätten, würde ich mit den Freunden Hiobs sofort in das Horn blasen und sagen, Hiob, du Hochmütiger, kein Mensch ist vor Gott gerecht. Da ist keiner, der nach Gott sucht, da ist keiner, der nach Gott fragt. Es wird offensichtlich und klar zu sagen, Hiob, du erhebst dich. Aber wir haben diese zwei Kapitel und wir haben ein Zeugnis, Hiob ist gerecht. Und das ist sehr wichtig, dass wir dieses Zeugnis als erstes vor Augen haben. Denn hier haben wir einen Beleg, zwei Kapitel lang wird belegt, Hiob ist wirklich für Gott gerecht. In welcher Art und Weise, das gucken wir uns an. Die ersten fünf Verse also haben wir die Vorstellung von Hiob. Gucken wir uns diese Vorstellung an. Uns wird seine Gerechtigkeit gezeigt, uns wird sein Reichtum gezeigt, und uns wird seine Frömmigkeit gezeigt. Wir können sagen, sein Glaubensleben. Oder anderes ausgedrückt, sein Dienst in dieser Welt wird uns gezeigt. In diesen drei Punkten, nochmal zusammengefasst, die ersten fünf Verse, seine Gerechtigkeit, sein Reichtum und seine Frömmigkeit. Ich hoffe, dass, wenn ich euch immer näher führe, dass ihr den roten Faden immer noch mit mir versteht und das mit mir seht. Also, gucken wir uns zuerst seine Gerechtigkeit. Wie wird uns Hiob vorgestellt? Vers 1. Und jetzt darf ich mit euch Hiob lesen. Es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. So, das ist seine Gerechtigkeit. Damit beginnt die Vorstellung Hiobs. Ein interessanter Einstieg, oder? Liebe Geschwister, es gibt kein Buch in der Bibel, das so einen Anfang hat. Es ist außergewöhnlich. Du findest kein anderes Buch in der Bibel, das so anfängt. Es war ein Mann im Lande. Ja? Als ich das zum ersten Mal so richtig bewusst las, in der Vorbereitung, was glaubt ihr, an was ich dachte? Genau. In eurem Grinsen hab ich schon an ein Märchen. Es war einmal ein Mann. Und wenn wir das weiterlesen, kommt immer wieder so eine Formulierung. Schaut mal in Vers 6 heißt es, und es geschah eines Tages. Schaut mal in Vers 13, und es geschah eines Tages, in Kapitel 2, Vers 1, und es geschah eines Tages. So erzählt man ein Märchen. Eine spannende Geschichte. Ich kuschel im Bett, meine Oma hat uns damals die Märchen vorgelesen, vom Bruder Grimm, Gebrüder Grimm, glaube ich, waren das, nicht Bruder, so christlich waren sie nicht. Gebrüder Grimm, genau. Also es ist, und es erscheint, und es ist interessant, dass auch manche Theologen, vor allem historisch-kritischen, sagen, ja, das ist ein Märchen, das ist eine Geschichte, das ist nicht wirklich passiert, man kann nicht genau sagen, was wie wo, also das ist eine konstruierte Geschichte, die ja natürlich eine gute Wahrheit, aber es ist nur ein Märchen. Hiob gab es nicht und alles, was da gesagt ist, es gibt es nicht. Aber es ist nicht wahr, es ist wirklich eine Geschichte, diesen Mann gab es wirklich. Auch wenn es in dieser Art und Weise, das ist hebräische Poesie, das ist biblische Geschichte, ein biblisches Märchen. Aber nicht in dem Sinne, dass es hier nicht Wahrheit ist, sondern es ist Wahrheit und es ist wirklich passiert. Würde sonst Gott selbst Zeugnis von Hiob in anderen Stellen der Schrift geben? Würde sich sonst Hesekiel das prophezeien, dass es Hiob gab? Würde Jakobus sich auf Hiob berufen und sagen, so schaut euch das Vorbild Hiobs an? Gebt mir in Hesekiel, in den Propheten Hesekiel, Kapitel 14. Nur als Beispiel, damit wir sehen, dass wir dass Hiob wirklich existierte und dieser Mann wirklich vor Gott gerecht war. Das Zeugnis haben wir nicht nur im Buch Hiob, das Zeugnis haben wir auch durch den Propheten Hesekiel bekommen. Gott spricht Gericht über das Volk, er spricht Gericht über Jerusalem. Und dann sagt Gott, würde es bestimmte Männer in dieser Stadt geben, die wirklich gerecht vor mir sind, würde, selbst wenn sie da wären, würde ich Jerusalem vernichten. Und wisst ihr, welche Beispiele er zitiert? Geht mal in Kapitel 14, Vers 14. Dann heißt es, und diese drei Männer wären in seiner Mitte. Noah, Daniel und Hiob. Und dann schaut mal, was da heißt. Es würde um ihrer Gerechtigkeit willen nur die ihre eigene Seele gerettet werden, spricht der Herr. Gott würde nur sie retten. Warum? Weil nur die drei vor Gott dann als gerecht dastehen würden. So, das Erste, wir lernen, dass der Prophet Hesekiel Hiob kannte. Wir lernen aber, dass Gott durch den Propheten Hesekiel etwas über Hiob, über das Buch Hiob hinaus etwas sagt. Und zwar was? Dass Hiob auf die gleiche Stufe wie Noah gestellt wird. Hiob auf die gleiche Stufe wie Daniel gestellt wird. Warum? Ihre Gerechtigkeit. Die Zeit würde jetzt reicht. Jetzt schon nicht. Und wir könnten natürlich die Gerechtigkeit Noahs anschauen. Das werden wir tun in der Bibelstunde. Wir können die Gerechtigkeit Daniel anschauen. Das werden wir irgendwann im Seminar tun. Aber wir auf der gleichen Stufe, das heißt in einer gottfeindlichen, gottverwerflichen Umwelt, in einer schwierigen Situation unter Leiden, unter Druck in einer fremden Welt, zum Beispiel wie Daniel, oder Noah in einer Welt, alle gottlos, gab es jemanden, der vor Gott als gerecht erklärt wurde. Und da war Noah, da war Daniel und da war auch Hiob. Hiob existierte wirklich. Nochmal, auch wenn es so anfängt, es war ein Mann im Lande Uz. Dann ist es kein Märchen. Hiob gab wirklich. Nochmal, Jakobus Kapitel 5, das schlagen wir jetzt nicht auf, wer es nachlesen möchte. Jakobus gebraucht auch und sagt, nehmt euch im Leiden Vorbild, wen? Hiob. So, der Geist Gottes bestätigt uns, es war wirklich eine Person. Wo kam er her? Wer war er? Er kam aus einem Land, das heißt Uz. Komischer Name, gell? Komisches Land. Habt ihr schon Urlaub mal da gemacht? Ja, im Land Uz. Ja. So, natürlich für die, die es für ein Märchen halten, finden es für eine schöne Beschreibung eines Landes, das man nicht finden kann. Ohne es zu tief auszuholen, wir finden in der Bibel diesen Namen Uz. Und es ist ein Sohn von dem Bruder von Abraham und der Frau Milka. Und der heißt Uz. Das heißt, es ist ein Land benannt wahrscheinlich nach einem Nachkommen oder einem Verwandten von Abraham, von dem Bruder Abrahams. Das heißt, es ist ein weit Verwandter von der Herkunft Abrahams. Nicht Abrahams Nachkommenschaft, aber seines Bruders Nachkommenschaft. Wir wissen auch ungefähr, wo es lag, so nordöstlich, und zwar in der Gegend von Edomiter, die Gegend Esaus, wiederum ein Bruder von Jakob. Also wird uns jemand vorgestellt, der nicht unbedingt, oder den wir jetzt nicht in der Linie Abrahams, Isaak und Jakobs im Volk Gottes sehen, sondern einer, der außerhalb dieses Volkes ist, aber gläubig ist. In einer Art und Weise, dass er im gleichen Atemzug mit Noah und mit Daniel genannt werden wird. Und ein Zeugnis von Gott bekommt, das einmalig, also zwei-, dreimalig ist, also selten ist, sehr, sehr selten ist und als Knecht Gottes bezeichnet wird. Ich will es mal so formulieren, ein Heide in dem Fall. Wir wissen ungefähr, woher er kommt, denn am Ende heißt es, er war der Größte unter den Söhnen des Ostens. Warum? Gleich ein paar Gedanken noch dazu. Also, dieser Mann, der im Lande Uz und aus dem Lande Uz kommt, also aus dem Osten kommt, sein Name war Hiob, heißt es. Und darüber gibt es verschiedene Meinungen, was dieser Name bedeutet. Und ich habe mir mal angeschaut und die zwei häufigsten Übersetzungen, was man meint, dass dieser Name bedeutet, das eine sagen die anderen, der Angegriffene, der Angefeindete. Und die anderen sagen, es ist der Name, wo ist der Vater? So, und ich denke, egal welcher Name, beide passen. Denn letztendlich ist es genau das. Der Hiob ist der Angefeindete, Hiob ist der Angegriffene. Seine Freunde greifen ihn an und sagen, du kannst nicht gerecht sein. Und in diesem Dahingeben über die, in der Gerichte kommt der Ausspruch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Von daher steht, und allein dieser Name ist Programm. Hiob repräsentiert diesen leidenden Gottesknecht, der angegriffen wird und am Ende sagt, Vater, mein Gott, wo bist du? Vater, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? So werden wir hineingenommen in diese Geschichte, kunstvoll, sehr poetisch, im Stil des hebräischen Poesie werden wir da hineingenommen. Also, jetzt, wer ist dieser Mann? Schaut mal, warum wird er angefeindet? Wer wird er angefeindet? Wer wird von Gott verlassen? Wer ist vom Vater verlassen? Schaut mal, über ihn heißt es, und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Schaut mal, so beginnt das Buch Hiob. Uns wird dieser Mann vorgestellt als erstes. Das heißt, uns wird klar gesagt, um wen geht's hier? So, wer ist die Hauptfigur? Und das Erste, was gesagt wird, ist nicht gleich sein Reichtum oder sein Dienst, sondern seine Gerechtigkeit. Und sie wird beschrieben mit 4 Attributen, Rechtschaffenheit. Ich habe mir gesagt, der Recht schafft. Sein Maßstab, Gottes Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit. Er ist redlich. Man kann auch sagen lauter oder er ist wahrhaftig, er ist ohne falsch, nicht hinterlistig. Geradeaus, ehrlich. Ehrlich ist vielleicht ein anderer guter Ausdruck. Er ist ehrlich. Was ist er noch? Gottesfürchtig. Er fürchtet Gott. Nicht in dem Sinne, dass er Angst vor Gott hat, sondern dass er Gott verherrlicht. Gottesfurcht, Gottesverehrung. Und was ist diese Gottesfurcht? In den Sprüchen wird sie sehr oft mit diesem Ding, mit diesem Satz in Verbindung gebracht. Der das Böse meidet. Wenn du die Gottesfurcht recht schnell definieren und fassen willst, dann ist das die beste Beschreibung. Wer fürchtet Gott? Wer verherrlicht Gott? Wer ehrt Gott? Der das Böse meidet. Eine schöne Beschreibung, oder? Das ist die Gerechtigkeit Hiobs. So werden wir hineingenommen und so lernen wir über ihn. Und das Erste, was wir lernen, ist seine Gerechtigkeit. Die ist vierfach belegt hier mit herrlichen Attributen. Mit dem Zeugnis aus Hesekiel wissen wir, dass Gott über Hiob sagt, es ist ein Gerechter, für Gott Gerechter. Ich weiß, dass in uns sich sofort diese Frage regt, wie kann er gerecht sein? Da ist doch kein Mensch gerecht. Da gibt es einen in der Verwandtschaft von Hiob, der heißt Abraham. Lebte wahrscheinlich zu der gleichen Zeit, nur an einem anderen Ort. Und von dem heißt auch, dass er gerecht ist. Und wie hat er die Gerechtigkeit bekommen? Allein aus Glauben. Und wie? Weil er Gott glaubte. Es ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Es ist nicht die Gerechtigkeit Hiob, weil er so aus seinem Werk heraus so ein toller Mensch war. Sein Lebensstil, das, was ihn ausmachte, resultiert und schöpft sich aus seinem Glauben heraus. Was glaubte Hiob alles? Das sind dann 40 Kapitel lang. Die muss man dann durcharbeiten und dann schauen, was hat Hiob alles gesagt? Was hat Hiob alles über Gott gewusst? Was hat Hiob alles über Gott, was hat er alles geglaubt? Das ist eine Menge, was ihm zur Rechenschaft gerechnet wird. Am Ende sagt Gott über Hiob, ihr habt falsch geredet, nicht wie mein Knecht Hiob. Hiob kannte Gott in einer Weise, wie die Weisheit der Welt Gott nicht kannte. Und dieses Erkennen Gottes, dieses Glauben an Gott wurde und ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Liebe Geschwister, ohne zu tief zu gehen, zu keinem Zeitpunkt der Heilsgeschichte Gottes, von Anfang bis zum Ende der Bibel, hat Gott jemals dem Menschen seine Gerechtigkeit aufgrund von Werken gegeben. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament schenkte Gott den Menschen die Gerechtigkeit immer allein aus Glauben. So war es bei Abraham, so war es bei Daniel, so war es bei David, so war es bei allen Gläubigen des Alten Testaments. Wer Gott glaubte, dem, was er sagt, dem schenkte Gott das als Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit. Allein aus Glauben, durch Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das steht, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, das Paulus verwendet. Das ist die Botschaft. Hiobs Gerechtigkeit also ist eine Glaubensgerechtigkeit, die wir haben, nicht eine Werkegerechtigkeit. Denn er sagt später selbst in einigen seinen Aussagen, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich vor Gott nicht bestehen kann. Hiob weiß um seine Schuld, aber das ist nicht das Thema und darum geht es nicht. Das ist nicht der Grund, warum er da leidet. Also, seine Gerechtigkeit ist absolut und Gott selbst gibt dieses Zeugnis. Schaut mal, ich lese euch nochmal vor. 1 Vers 1, da heißt es, und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. So werden wir hineingenommen. Und schaut mal, was Gott über Hiob sagt. Guckt mal, Kapitel 1, Vers 8. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Das ist mal ein Zeugnis, oder? Wenn Gott sagt, du findest keinen wie ihn. Und was findet man nicht? Schaut mal, da steht. Ein Mann, so rechtschaffen, redlich, gottfürchtend und das Böse meidend. 1:1, oder? So, Gott selbst sagt, genau das ist mein Zeugnis über Hiob. Geht mal in Kapitel 2, Vers 3. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Zweimal, so wie in Hesekiel, wir zweimal dieses Zeugnis haben, Hiob gehört zu den Gerechten, haben wir zweimal das gleiche Zeugnis hier im Buch Hiob. Es ist nicht nur über ihn gesagt, dass er gerecht ist. Gott selbst sagt, er ist gerecht. Liebe Geschwister, wenn Gott selbst sagt, er ist gerecht, wer kann sagen, er ist ungerecht? Wenn Gott für uns ist, wer kann sagen, nein, er ist gegen euch? Wenn Gott uns die Gerechtigkeit gibt, wenn Gott für uns sagt, Geliebte und Gerechte, Heilige und Gerechte, wer kann sagen, nee, das bist du nicht? Das ist das Zeugnis. Und wenn wir das glauben, was glaubt ihr, auf welchem Weg werden wir gerechtfertigt? Wenn wir Gott glauben, dass er uns rechtfertigt, dass er uns seine Gerechtigkeit uns schenkt. So, Hiob ist der erste Punkt. Hiob wird uns vorgestellt als erster der Gerechte. Wir wissen, aber Hiob ist nicht der wahre Gerechte, oder? Der einzig wahre Gerechte, der wirklich ohne Sünde ist. Den Gott nicht rechtfertigen muss, allein aus Glauben. Von seinem Wesen her, weil er Sohn Gottes ist, ist Jesus Christus. So ist Hiob das Erste, nicht nur von seinem Namen her und nicht nur von seiner Herkunft, vom Osten. Was kommt vom Osten? Die Sonne. Und was ist die Sonne? Das Licht der Welt. Wo kommt Jesus her? Vom Osten. Wo lag das Stammdamm dann? Als Erstes? Dann sage ich, Juda, Osten. Dieser Bezug zu Osten ist sehr klar, denn von da kommt der Messias, weil die Sonne aufgeht, weil das Licht aufgeht. Hiob wird nicht ohne Grund aus einer aus dem Land Osten. Und zwar, werden wir gleich lesen, sogar der Größte im Land Osten wird er dargestellt. Also seine Gerechtigkeit, ein Typus, ein herrlicher Typus auf Christus, der wahre Gerechte. Zweitens, sein Reichtum. Ich ziehe das Tempo an. Sein Reichtum, schaut mal Vers 2. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 Gespann von Rindern und 500 Eseln und seine Dienerschaft war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Es gab keinen, der Hiob das Wasser reichen konnte. Er war der Größte von allen, die von Osten, es gab keinen Größeren wie er. Was machte sein Reichtum aus? Erstens, er hatte eine große Familie. Allein Söhne waren wie viel? 7. Eine schöne Zahl. Mittlerweile verstehen wir die Zahl, ich muss sie nicht erklären. Und seine Töchter waren 3. 7 plus 3 gibt's 10. 10 ist die Zahl der Vollkommenheit. So, seine Nachkommenschaft, seine Familie war gigantisch, in dem Sinne vollkommen. Seine ganze Familie wird uns dargestellt. 7 Söhne, eine biblische Zahl, eine herrliche Zahl, 3 Töchter, nicht ohne Grund 3 bei den Töchtern, denn sie sind göttlich. Eine herrliche Beschreibung seiner Familie. Und dann heißt es, und zu seiner Familie gehörte, oder sein Reichtum war eben nicht nur seine Nachkommenschaft. Hier geht es um die Nachkommenschaft des Hiobs. Sondern sein Reichtum war auch sein Besitz. Viel hat er gehabt. Ich habe mir überlegt, ob ich eine Umrechnungstabelle mache. Also was sind im Verhältnis zu heute 7000 Schafe? Ich habe mir gedacht, das lasse ich jetzt lieber sein. Ich bin mir sicher, stellt euch den reichsten Menschen im Osten vor. Oh, das tut's lieber nicht. Stellt euch den reichsten Menschen vor. Heute würden wir natürlich Reichtum anders messen. Wir würden an Immobilien, an Aktien, an ein Sparkonto, was weiß ich, es gibt heute andere Umrechnungstabellen, was Reichtum der Welt bedeutet. Aber das ist damals die Art gewesen zu sagen, hey, der Mann war wirklich, wirklich sehr reich. Also er hat eine große Nachkommenschaft, eine große Familie, er hat viel Besitz gehabt und er hat viele Angestellte gehabt, viele Mitarbeiter. Viele haben für ihn gearbeitet, dass die Zahl sogar nicht genannt wird. Seine Dienerschaft war sehr zahlreich. Alles zusammengenommen, es gab keinen reicheren Wert. Nicht schlecht, oder? Natürlich können wir hingehen und sagen, ah ja, Geld ist böse, Reichtum ist böse, Hiob war prädestiniert für böse sein. Ja? Denn allen Übels ist das Geld, der Mammon. Hier ist ein Mann, der ist der Reichste und der Gottesfürchtigste gibt. Warum wird uns das Bild dargegeben? Ihn gab es wirklich nur nebenbei. Aber trotzdem, Hiob symbolisiert und schattet den Reichsten, denn es gibt den mit der größten Nachkommenschaft und mit den größten Besitzern, denn ihm gehört wirklich alles. Liebe Geschwister, denkt daran, als Jesus Mensch wurde, was verließ er? Sein Reichtum. Er hielt es nicht für ein Raub, Gott gleich zu sein, und erniedrigte sich selbst und wurde Mensch. Das heißt, er verließ sein Reichtum, die Herrlichkeit, die himmlischen Örter. Jesus war Sohn Gottes, der Reichste, denn zu ihm und für ihn sind alle Dinge geschaffen. Er ist der Reiche schlechthin. So, Hiob ist nicht nur ein Bild für die Gerechtigkeit Gottes, Jesu, Hiob ist genauso ein Bild auch für sein Reichtum. Er besitzt alles. Das müssen wir verstehen, um sein Leiden dann auch besser zu verstehen. Das Letzte, er ist auch ein Bild für den Dienst und für das Leben oder anders ausgedrückt für die Frömmigkeit des Christus. Schaut mal, lest mal mit mir ab Vers 4. Nun pflegten die Söhne hinzugehen und ein Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen, und sie tranken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum gegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf, opferte Brandopfer und nach ihrer Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht, so machte es Hiob alle die Tage nach den Gastmählen. Also, nachdem wir die Gerechtigkeit gesehen haben, nachdem wir sein Reichtum gesehen haben, sehen wir seine Frömmigkeit, sein Glaubensleben. Und woran bestand er darin? Hiob sorgte sich für seine Familie. Er hatte einen Priesterdienst an seiner Nachkommenschaft getan. Und zwar in einer Art und Weise, in einer sehr beständigen Art und Weise. In dem Wissen, vielleicht haben sie ja gesündigt. Was wir hier haben, ist ein Priesterdienst. Der Gottesknecht ist zugleich der Hohepriester. Schaut mal, wie das dargestellt wird. Die sieben Söhne, die haben eine schöne Tradition. Sie sagen, okay, es gibt eine Zeit, dann müssen wir das, was wir machen, genießen. Lass uns feiern. Und sie laden reihum einander ein und machen so Gastmähler. Verzeiht mir, wenn ich so sage, die feiern eine Party. Sie sagen, okay, wir müssen von dem, was wir nicht mal nur arbeiten, auch mal genießen. Und so gibt es eine Zeit, in dem sie beschließen, dass sie reihum, das heißt, an dem ersten Tag lädt der Älteste seine ganze Verwandtschaft ein. Also alle Brüder und auch die Schwestern dazu. Am nächsten Tag der Nächste, am übernächsten. Wie viele Söhne gab es? Sieben. Wie viele Tage hintereinander wurde gefeiert? Eine ganze Woche. Es gibt so ein Format im Fernseher, vielleicht kennt der eine oder andere das perfekte Dinner. Das ist ungefähr so hier. So, meine Frau hat das mal mit den Schwestern auch gemacht. Jeden Tag haben die Schwestern sich gegenseitig eingeladen und gekocht und geschaut, wer hat dann gewonnen. Spannende Geschichte gewesen. Ich habe da nicht mitgemacht. Nein, ich durfte, glaube ich, nicht. So, in gewisser Weise musste ich an das perfekte Dinner lesen, denken, als ich das gelesen habe. Jeden Tag war ein anderer dafür verantwortlich, dass ein Gast mal, so was wir meistens an Weihnachten feiern, dieses Jahr bei uns, nächstes Jahr bei euch. So. In dem Fall war es einfach jeden Tag, eine Woche lang. Eine riesen Gaudi, eine riesen Party wurde da veranstaltet und sie haben sich da gut gehen lassen. Und Hiob, er hat nicht gesagt, nein, ihr dürft das nicht. Er sagte, okay, das tun sie. Aber ich weiß, wenn sie sich so gut gehen lassen, könnte gefährlich werden. Sie können sich in diesem Essen und Trinken sich so verlieren, dass sie vielleicht unbewusst, nicht bewusst, unbewusst, vielleicht Gott sogar lästern. Dinge tun, die Gott nicht verherrlichen. Dinge sagen, die Gott lästern. Und in diesem Wissen um ihre Schwachheit, in diesem Wissen, dass sie in Situationen kommen, in denen sie Gott nicht die Ehre bringen würden, wie es Gott verlangt, tritt Hiob für sie ein. Schaut mal, das ist ein herrliches Bild, das hier uns gegeben wird. Und es geschah, wenn diese Tage des Gastmahls reihum gegangen waren. Also wenn sie einmal jeden Tag woanders gefeiert haben, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Was heißt, da sandte sie Hiob hin? Er ließ sie holen. Am nächsten Morgen sofort, er wartet nicht, sondern am nächsten Morgen, so im Bild, am nächsten Gottesdienst, nach der Woche, nimmt er seine Aufgabe, als Hohepriester war, und holt sie und sagt, ihr müsst kommen. Und dann heißt es, und er heiligte sie. Was bedeutet heiligte sie? Er reinigte sie, dass sie sündlos sind, dass sie vor Gott heilig und rein sind. Das war die Aufgabe. Und wie hat er das getan? Frühmorgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl. Für jeden Einzelnen hat er was getan? Fürbitte. Er hatte für jeden einzelnes Kind, für jeden einzelnen seiner Nachkommen, was hat er getan? Fürbitte getan. Ihr versteht das Bild? Hiob als ein Typus für den wahren Hohepriester, der für seine große Nachkommenschaft, der für seine Kinder, Jesus, der für uns Fürbitte tut. Denn wer weiß, vielleicht haben wir uns versündigt, oder? Könnte passieren. Könnte passieren. Das ist der Einstieg. Und dann heißt es, so machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Wie oft hat er das getan? Nicht nur einmal. Nicht nur zweimal. Irgendwann gesagt, jetzt reicht mit eurem Party da. Jetzt reicht mit den Feiern. Nein. Jedes Mal, wenn das geschah, jedes Mal, wenn sie also in der Gefahr standen, sich zu versündigen, jedes Mal trat Hiob für sie vor Gott. Jedes Mal trat er als Hohepriester und heiligte sie durch das Opfer, das er dargebracht hatte. Nun, wir wissen, wir sind hier ziemlich am Anfang, zur Zeit Abrahams. Da ist nur noch nicht viel Erkenntnis, oder? Da ist noch nicht viel Verständnis. Aber weil wir aber vom Neuen Testament kommen, weil wir den wahren Gottesknecht kennen, weil wir sein Leiden kennen, weil wir den Grund seines Leidens kennen und weil wir den wahren Hohepriester kennen. Und wenn wir diese fünf Verse lesen, sehen wir Christus darin? Hiob als ein Typus auf Christus. Warum ist es so wichtig? Die ersten fünf Verse, es geht darum, dass Hiob uns als der Gerechte vor Gott dargestellt wird. Und warum? Weil diese Gerechtigkeit muss auf die Probe. Und diese Gerechtigkeit wird erprobt werden müssen. Ist hier wirklich gerecht? Denn es gibt einen, und den nennt man Satan. Und den gucken wir uns das nächste Mal an. Der geht vor Gott und sagt, nee, so gerecht, wie du denkst, dass er ist, ist er gar nicht. Ihr habt euch gefragt und habt mit Sicherheit auch die Antwort dafür schon gefunden, warum Jesus als Baby auf diese Welt kam. Warum nicht als 33-jähriger Mann oder 30 Jahre? Warum nicht als 30 Jahre, lebte 3 Jahre und dann starb er am Kreuz? Das Erlösungswerk war doch auch vollbracht. Warum sandte Gott seinen Sohn als Baby, in der Geburt eines Menschen auf dieser Erde als Baby? Weil der Satan sagt, so gerecht wie du denkst, ist er gar nicht. Setz ihm doch die Prüfungen aus. Lass ihn doch mal als Baby auf dieser Welt leben. Abhängig sein von der Mutter, von der Nahrung, schutzlos, hilflos. Da wirst du sehen, was mit ihm passiert, mit diesem Sohn. Setz ihm doch die Zeiten der jüngster Zeit aus. Der Teenie, der Jugend, des Erwachsenwerdens, des Erwachsenseins. Setz ihn doch aus. Du wirst sehen, was passiert. So wie Hiobs Gerechtigkeit erprobt werden musste. Und Gott diesen Beweis leistet. Gott geht in Vorleistung und sagt, ich beweise es. Es ist mein Sohn und er ist gerecht. So wie Gott es an Hiob, dem Satan, zeigte. Nein, das ist er. Du täuschst dich. So offenbarte Gott die Gerechtigkeit seines Sohnes, indem er als ein kleines Baby auf diese Welt schickte, um uns zuerst seine vollkommene Gerechtigkeit offenbarte, damit wir wissen können und glauben können, dass er auch vollkommen gerecht für uns ein Hohepriester werden, dass er für uns dann vor Gott vertritt und ein Opfer darbringt, das uns heiligt. Vorher musste er dieses gerechte Leben leben. Erinnert euch an das Abendmahl und die Bedeutung des Abendmahls? Das Brot, das dahingegeben, das reine Leben, bevor er für uns das Opfer darbringt in seinem Blut. In dieser Weise zeigen uns die ersten zwei Kapitel im Buch Hiob genau das. Die Gerechtigkeit des Knechtes Gottes in seinem Handeln vor Gott, mit seinem Reichtum und in seinem hohepriesterlichen Dienst. Das wird dargestellt. Und warum? Weil das die Grundlage nachher für die Prüfung sein wird. Wird Hiob Gott immer noch fürchten? Wird Hiob immer noch redlich sein? Wird Hiob immer noch rechtschaffen sein? Wird Hiob immer noch das Böse meiden, wenn Gott ihm all das wegnimmt? Wie wird sich dann... Und das ist die Anklage. Der Satan kommt und sagt, Gott, die Menschen oder verherrlicht und angebetet wirst du nur deswegen, weil du Segen gibst. Solange es gut geht, solange keine Prüfung da ist, solange keine Versuchung da ist, solange kein Verlust da ist, solange kein Leiden da ist, kein Wunder, dass sie dich anbeten. Schau den Segen, den du gibst. Schau die Fülle, die du schenkst. Ja, das ist ohne Zweifel, alles von dir. Aber das ist noch keine Prüfung, ob dass sie dich wirklich anbeten, an dich glauben. Nimm ihn doch den Wohlstand, nimm ihn doch den Reichtum, nimm ihn die Besitzer, das Besitz, nimm ihm alles weg. Und da wirst du sehen, er wird dir ins Gesicht fluchen. Ab Vers 6 bis Vers 10 haben wir zwei Beweise, und es lohnt sich, sie genau anzuschauen, zwei Beweise, dass dieser Typus auf Christus wirklich rechtschaffen ist, dass er wirklich gerecht ist. Es ist ein gewaltiges Zeugnis, das uns gegeben wird. Nein, selbst in Leiden hat er sich Gott anbefohlen. Ich hätte gerne diese Verse heute mit euch schon angeschaut. Gut, dass ich nächsten Sonntag wieder dran bin. Für mich gut. Und ich werde mit euch dann diese zwei Versuchungen dann anschauen, die sehr herausfordernd sind, aber eine herrliche Botschaft miteinander haben. So, wir suchen Jesus im Alten Testament. Wir suchen ihn in seinen Leiden im Buch Hiob. Und wir finden, von Anfang an finden wir ihn da. Jesus die Ehre. Amen.